ist ja auch Lebenszeit, ne? Wenn wir von 8 bis 16.30 Uhr beispielsweise arbeiten gehen, ist es genauso Lebenszeit. Und ich habe keine Lust, diese Lebenszeit nur mit Arbeiten zu füllen und dann zu sagen, okay, ab 17 Uhr fängt jetzt das Leben an. So. Deswegen dachte ich, was kann ich machen, was mir irgendwie sinnvoll erscheint, aber auch gleichzeitig ich einen Mehrwert darin sehe, also etwas tue, was Gutes auch tue.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alles muss raus Podcast. Mein heutiger Gast ist ein Gast, den ich angekündigt habe. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass dieser Gast Zeit hat und kommen möchte. Es handelt sich dabei um Cansin Köktürk. Ich habe eine Freundin aus der Türkei gefragt, wie man den Namen richtig ausspricht und sie hat ihn mir so diktiert und du hast mich auch nochmal korrigiert, weil ich im Podcast vor zwei Ausgaben gesagt habe, Cansin.
Genau. So wie Johnson, nur mit A, Cansin.
Das ist lustig, ein Freund von mir heißt Jirka. Und da reagieren die Leute auch recht schwierig und er hat immer gesagt, wie circa, nur mit J.
Ach so,
das
ja.
war so sein...
Ja, ja. Ja, man baut dann irgendwann so Eselsbrücken, weil man sich das ganze Leben lang damit durchboxen muss.
Irgendwie. Und man macht den Eltern Vorwürfe an der Stelle oder sagt man, hätte ich nicht einfach Mandy heißen können?
Mandy ist krass, aber nö, eigentlich nicht. Hat eine gute Bedeutung.
Was bedeutet das?
Du bist das Leben.
Das ist wirklich eine gute Bedeutung.
Das ist ganz gut, ja.
Der Grund, warum ich dich eingeladen habe, ist, wir haben in einer Afghanistan-Folge mit dem Kollegen Florian Baumgarten oder Michael Menzel, ich weiß es nicht mehr genau, darüber diskutiert, warum in Deutschland Geflüchtete unterschiedlich behandelt werden. Das ist, glaube ich, nichts, was erst aufgefallen ist seit des Ukraine-Krieges. Das ist auch schon vorher deutlich geworden. Also wenn man sich zum Beispiel Anfang der 90er an Jugoslawien erinnert, da war auch eine andere Empathiefähigkeit Deutschlands möglich. Jetzt aber durch den Ukraine-Krieg ist es sehr, sehr deutlich geworden. Die guten Ukrainer, die schlechten Afghanen, die grausamen Afrikaner. Ich fasse jetzt mal den ganzen Kontinent einfach zusammen. Und was ich gut finde daran ist, dass man es jetzt mal sagen kann. Wenn du noch vor der Ukraine-Krise gesagt hättest, man unterscheidet zwischen Geflüchteten, also zwischen Afghanern, selbst zwischen Afghanern, Irakis, Palästinensern wird ja auch nochmal unterschieden. Hättest du so Fragezeichen, so das sind doch alles eigentlich die gleichen. Nur die Schwarzen, die stören. So, wenn du in die Bevölkerung guckst, das ist jetzt nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, unser beider Meinung, sondern das ist dieses, was man hört.
Ja.
Und du, dir folge ich auf Instagram. Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Ich bin irgendwann bei dir gelandet, einfach auf Instagram und fand die Art, wie du gewisse politische Themen völlig unverblümt äußerst, vor gar nicht mal so wenig Followern, nämlich um die 13.000. Wie du dich dazu äußerst, also zum Beispiel, wie die Grünen ihre Politik machen. Also du bist Mitglied der Grünen.
Ich bin selber bei den Grünen, genau. Und ich bin in einer Partei, weil ich denke, dass wir die Möglichkeit hier haben und das Privileg haben, unsere Gesellschaft mitzugestalten. Das war so der Grund, warum ich gesagt habe, okay, warum soll ich das nicht nutzen und mich dann aktiv machen. Aber der Grund war eigentlich tatsächlich auch aufgrund dessen, dass ich mit einer Flüchtlingsarbeit gearbeitet habe. Dadurch bin ich da reingerutscht, weil ich so wütend war. Weil die Situation dort, also ich bin Sozialarbeiterin und in der Flüchtlingsunterkunft waren einfach unfassbar schreckliche Zustände bei uns. In Bochum war das. Und ich habe nach kommunalpolitischen Antworten gesucht und habe dann ganz klein quasi kommunalpolitisch angefangen, bin beigetreten und dann wurde ich auch relativ schnell zum Vorstandsmitglied dort gewählt und so weiter und konnte dann ein paar Sachen mitändern. Und das war eigentlich der Grund, aber nicht... Also eigentlich ist der Beweggrund, warum ich in der Partei bin, dass ich Sozialarbeiterin bin und dass ich die Zustände und die Sachen, die ich jeden Tag erlebe, in die Politik tragen möchte.
So, ja.
Das ist der Grund.
Das, was man sich ja eigentlich auch wünscht von der Politik oder das, was der allgemeine Vorwurf auch von rechtskonservativen Medien oft ist an die Politik, das sind ja alles weltfremde Menschen, die da irgendwie Lobbyarbeit im Bundestag machen.
Ja,
so,
oft. Muss man leider sagen. Also es ist, also ich... Naja, es ist auch ein bisschen schwierig, ne? Also es gibt natürlich Leute, die machen Politik auch aus Überzeugung. Und ich habe ja auch dadurch, dass ich in diesem einen Jahr, ich bin jetzt seit über einem Jahr Parteimitglied, habe ich auch gemerkt, wie schwer Politik sein kann, wie anstrengend das auch sein kann, wie viele Veranstaltungen und alles Mögliche man da mitmachen muss und so weiter. Aber...
Vorsicht, du kommst immer, wenn du an das Mikro hörst, höre ich das.
Aber Fakt ist ja auch, jetzt bin ich ein bisschen raus, was wollte ich denn sagen?
wie schwer Politik machen ist und dass das eine...
Ja, genau, wegen Lobby und so weiter, ja, genau. Fakt ist aber, dass viele Leute da sind, auch die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, die einfach ja, Karriere und alles andere da irgendwie vorziehen. Und ich glaube nicht, dass man mit reiner Theorie wirklich die Empathie aufbringen kann und sich wirklich an einen Verhandlungstisch setzen kann und sagen kann, okay, ey Leute, das ist jetzt wichtig, dass wir das jetzt durchziehen und dass wir uns dafür einsetzen. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, dass man das aus reiner Theorie und nicht aus der Praxis so aus vollem Herzen macht. Also ich bin überzeugt davon eigentlich.
Aber gibt es dafür nicht eigentlich diese ganzen wissenschaftlichen Mitarbeiter im Bundestag, diese ganzen Gremien, die einem eben sagen, das ist jetzt wichtig und das ist nicht wichtig? Also der Politiker ist ja immer so ein bisschen in meiner Vorstellung wie der Klassensprecher, beziehungsweise der Schulsprecher. Mhm. Die wichtigen Ämter waren immer Bezirksschulbeirat. Mhm. Also wenn du in der Schule dann eben im Bezirk Dinge gemacht hast, die dann der Schulsprecher der Klasse erzählt.
Ja,
so.
ja.
Und das sind ja im Prinzip die Politiker, die wir wahrnehmen. Die sagen ja nur, was Gremien für sie festgestellt haben. Also es ist ja ein Irrglaube zu denken, dass Claudia Roth, um jetzt mal als Beispiel zu nehmen, selbstbewusst eine politische Entscheidung trifft.
Ja, oft ist es leider nicht so. Aber eigentlich sollte es ja nicht so, also eigentlich sollte es ja anders sein. Weil letztlich sind ja die Menschen, also Politik ist ja eigentlich ein Instrument. Und wir wählen ja quasi die Menschen, die dieses Instrument dann bedienen. Das heißt, die Leute, die auch für diese Parteien stehen, sind ja eigentlich die, wo wir Vertrauen haben oder wo wir eine Sympathie empfinden und wo wir denken, okay, die haben es vielleicht drauf, die könnten das irgendwie managen. Und eigentlich sollten genau die Leute auch in der Lage sein, unabhängig davon, ob sie dadurch sich unwählbar machen oder vielleicht unsympathisch machen, genau für diese Meinung einzustehen, warum sie auch gewählt wurden. So. Weißt du,
was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst.
Ja.
Was ich mich aber frage, ist, wieso du da den Grünen beigetreten bist. Eine Partei, die eigentlich eine große Geschichte von sich selbst belügen und enttäuschen auch hat. Natürlich auch vieles verändern. Also eine schwarz-grüne Regierung hat etwas verändert in, warte mal, Baden-Württemberg ist es, ne?
Ja, genau.
Ja. Und natürlich haben sie Einfluss, aber sie das funktioniert meines Erachtens nach oft mit Selbstverrat.
Mhm.
Und warum dann die Grünen und nicht zum Beispiel die Linke?
Das ist eine Frage, die höre ich wirklich sehr, sehr oft. Aber ich glaube, vielleicht auch die Motivation ist genauso eben nicht zu machen. Also ich sehe das genauso. Ich verstehe nicht, warum man sich immer seine Werte immer wieder verraten muss, warum man nicht dafür einstehen kann. Und wir sehen das ja auch an den Koalitionsverhandlungen. Das war ja auch das, was ich immer kritisiert habe. Es ist natürlich, waren das jetzt drei Parteien und wir können ja nicht nur grüne Werte durchboxen. Das ist ja klar. Aber Fakt ist ja trotzdem, dass man wenigstens ein bisschen zu den Kernwerten, die man ja vertreten hat oder auf Wahlplakaten geschrieben hat, dennoch irgendwie dazu stehen sollte. So, und das hat mich aufgeregt und ich glaube, nur weil die das so machen, will ich mich nicht davon abschrecken lassen, weil ich teile ja die Werte. Ich finde die Werte ja gut, die die Grünen haben, aber ich möchte dann auch als vielleicht irgendwann, wenn ich ein Mandat habe, sagen, okay, ich stehe aber auch dazu. Ich habe keinen Bock, mich dafür irgendwie meine Seele zu verkaufen, nur weil wir jetzt irgendwie mitregieren oder irgendwie, weiß ich nicht, weil das Geld bringt oder keine Ahnung was. So, nur weil die anderen das so machen, heißt es nicht, dass ich das auch so machen will. Und deswegen, ich will es besser machen, sagen wir es so.
Wie stehst du zum Beispiel zu der Außenpolitik von Annalena Baerbock, die ich total beeindruckend finde, in der Rolle, in der sie sich bewegt, als Außenpolitikerin, auf einem Parkett, wo nur alte weiße Männer agieren. Und das finde ich ziemlich toll. Mhm. Und da zu bestehen und da einfach auch einen Standpunkt zu haben. Womit ich allerdings nicht zurechtkomme, ist, also ich persönlich jetzt, und da will ich da, ich will dich da nicht in deiner Meinung, ich weiß zwar deine Meinung, weil ich sie vorher gelesen habe, dieses, wofür die Grünen, die standen immer nicht für Pazifismus, aber für diplomatische und waffenfreie Lösungen. Jetzt ist sie für mich eine knallharte CDU-Hardlinerin. In der Argumentation, in diesen Bundeswehr-Waffenlieferungen, 100 Milliarden in die Bundeswehr reinstecken, super, super, super.
Ja.
Dafür wählt man sie doch eigentlich nicht. Dafür hat man hat sie doch nicht Annalena Baerbock ins Außenministerium gewählt, um dann jemanden zu bekommen, der so klingt wie jemand, der für die rechte Seite der CDU agiert.
Ja, eigentlich schon, aber es ist auch so, ich glaube, das ist so eine Debatte, die unfassbar schwierig war, wo wir alle irgendwie Probleme hatten, auch in meinem Umfeld. Alle Menschen meinten so, ey, was ist denn jetzt richtig? Ist es eigentlich okay, solidarisch zu sein, Waffen zu liefern oder begünstigt das eigentlich noch mehr Krieg? Also es ist, meiner Meinung nach ist es eine Utopie, dass dadurch Krieg beendet wird.
Meiner auch.
Ne? Aber dennoch ist es ein Zeichen, den schwächeren Menschen zu unterstützen, beziehungsweise den schwächeren Staat und eben nicht Putin durch so eine Aktion, also das einfach nicht durchgehen zu lassen. Weißt du, das ist ein sehr, sehr schmaler Grat. Und ich glaube, Es ist nicht einfach, egal wie sehr man das verurteilt oder wie, ob man sich darüber eine Meinung macht, es ist nicht einfach, solche Entscheidungen zu treffen. Und davor habe ich halt riesengroßen Respekt. Ja. Egal wer das ist, ob es jetzt jemand aus der CDU ist oder ob es von der FDP ist oder keine Ahnung. Es ist einfach hart, Entscheidungen zu treffen. Das ist so. So. Ob es meiner Meinung entspricht, das ist halt eine andere Sache.
Es fängt an zu regnen. Ja. Wir können weiterreden. Wir können auch, das nimmt einfach okay. Weiter auf.
Ja.
Und wir gehen unter so ein Dach hier okay. Oder so.
Also, ja, gutes Wetter, lass uns in den Park.
Lass uns in den Park gehen. So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sitzen im Übrigen im Volkspark Friedrichshain draußen, weil das Wetter so gut war. Naja.
Hast du alles?
Ich habe ja. Alles, ja.
Okay.
Das ist eine gute Situation, um sein Portemonnaie auch irgendwo liegen zu lassen. So, hier ist eigentlich schon... Wir können es einfach da...
Wir können es auch auf den Boden setzen, wenn es hier nichts
ausmacht. Ich hole jetzt mal einen Stuhl. Wir können es auf den Boden setzen, aber wir holen es auch, können es okay. Auch einfach einen Stuhl holen. Das ist wirklich faszinierend, weil es scheint wirklich die Sonne und es regnet.
Mhm. Ja, so faszinierend finde ich das eigentlich nicht in meinen 30 Jahren Deutschland.
Okay.
Also eigentlich, das ist ja immer so.
Ja, das ist, ich glaube, was du hier gerade auch erlebst, ist richtiger, richtig toller Berliner Sommer.
Ja.
So 17 Grad und Regen und Sonne. So, wir waren stehen geblieben ja. Bei dem Treffen von politischen Entscheidungen und wie schwer ja. Das eigentlich ist. Mhm. Das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist wirklich... Also das ist das, was ich auch krass beeindruckend finde, dass sie eben so schnell ihre politische Mitte gefunden hat, wie sie auch auftritt. Aber trotzdem, das ist, dafür wurde sie nicht gewählt.
Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, es ist auch okay, manchmal flexibel zu sein in seinen Meinungen. Und
jetzt telefoniert jemand neben uns während der Aufzeichnung. Oh mein Gott. Und ein Kind rennt ganz laut rum. Na gut, das ist halt so ein okay. Rollenspiel dann für die Hörerinnen und Hörer.
Ja, genau. Also ich glaube, dass man manchmal vielleicht auch flexibel sein kann in seinen Meinungen. Ich meine, sie war ja auch vor Ort und sie hat die Situation ja auch nochmal gesehen. Und ich glaube, dass man dann vielleicht sein Mindset auch ändert und sich dann denkt, also das Leid dann dort sieht und denkt, ey, wir müssen was machen und ja. Wir müssen helfen. Und ich glaube, dass wenn man da halt... Also deswegen, man sagt ja auch, der Kopf ist ja auch rund, damit das Denken so seine Richtung ändern kann. Das ist ja auch völlig legitim. Es ist doch auch okay, mal irgendwie zu sagen, ey, okay, ich habe nochmal drüber nachgedacht, vielleicht ist es doch anders, aufgrund dessen, dass ich jetzt da was anderes gesehen habe. Also ich würde das vielleicht gar nicht so verurteilen. Aber die Summe der Dinge, die dann zusammenkommen, jetzt was die Grünen angeht, wenn man häufiger Dinge eben nicht so macht, wie man sich verspricht, dann wird es halt schwierig, ja. Glaube ich. Das ist so eher so das Ding. Und das gilt nicht nur für die Grünen, sondern für alle Parteien. Und dann ist es halt eben so, dass die Menschen das Vertrauen auch verlieren und dass sie halt keinen Bock haben zu wählen. Also wir hatten jetzt in NRW war das so, dass fast die Hälfte nicht gewählt haben.
Ja,
also das muss man sich mal reinziehen. Die Leute sind einfach nicht wählen gegangen, obwohl wir dieses Privileg haben, wählen zu gehen. Und die hatten einfach keinen Bock drauf, weil die sich wahrscheinlich dachten, ey, wen soll ich denn wählen?
Ja. So. Ich warte mal ganz kurz, bis dieses Telefonat, weil ich das höre, das ja. Telefonat der Frau sehr deutlich.
Okay.
Dann stelle ich die Gegenfrage. Okay, lass uns nochmal zurück nach Bochum reisen okay. Trotzdem, weil du bist ja. Sozialarbeiterin in ja. Bochum. Du hast dich entschieden, einen Beruf zu machen, der schlecht bezahlt ist,
ja. Der
gesellschaftlich keine Anerkennung bekommt.
Ja.
Warum?
Ja, ich glaube einfach, weil ich früh verstanden habe, dass ich keine Lust habe, einen Job zu machen, den ich einfach nur mache, um Geld zu verdienen. Also jetzt, ist ja auch Lebenszeit, ne? Wenn wir von 8 bis 16.30 Uhr beispielsweise arbeiten gehen, ist es genauso Lebenszeit und ich habe keine Lust, diese Lebenszeit nur mit Arbeiten zu füllen und dann zu sagen, okay, ab 17 Uhr fängt jetzt das Leben an. So. Deswegen dachte ich, was kann ich machen, was mir irgendwie sinnvoll scheint, aber auch gleichzeitig ich einen Mehrwert darin sehe, also etwas tue, was Gutes auch tue.
Wie bist du darauf, also hattest du das in der Schule gemerkt, dass du denen, die hingefallen sind und sich in den Kopf aufgeschlagen haben oder denen es schlecht ging, dass du für die immer da sein wolltest? Ging das da los?
Genau, da wollte ich immer da sein.
Die am Türrahmen sich gestoßen haben beim Rausrennen.
Nee, also ich, vielleicht war die, eine Reise relativ prägend. Da war ich irgendwie 11 oder so. Da sind wir mit meinen Eltern in die Türkei mit dem Auto gefahren, mit meinem Bruder noch. Und da haben wir in Bulgarien, habe ich da Kinder gesehen, die arbeiten mussten, auch in meinem Alter waren. Und irgendwie habe ich, glaube ich, da schon angefangen. Also es prägt mich, das habe ich immer noch in meinem Kopf irgendwie, warum das so ist, dass es so unterschiedlich ist. Warum ich so ein Leben führen darf und warum die Kinder das nicht dürfen. Und ich glaube, da fingen so die ersten Prozesse an. Ich habe auch schon immer Tagebuch geschrieben und habe das mal nachgelesen. Da fing wirklich die Prozesse an, dass ich mich gefragt habe, ey, warum ist es eigentlich so, dass ich das darf? Und die anderen leben halt in solchen scheiß Zuständen. Und dann habe ich mich, je älter ich wurde, dann damit befasst und habe dann gecheckt, wie kann man diesen Menschen helfen? Also was kann ich aktiv wirklich tun? Und dann kam ich auf die soziale Arbeit eigentlich. So.
Hilft denn soziale Arbeit in Deutschland?
Ja.
Was ist das Hilfsangebot einer Sozialarbeiterin in Bochum?
Ja, es kommt ganz auf die Branche an. Ich arbeite beispielsweise jetzt aktuell in der Jugendhilfe, in der ambulanten Jugendhilfe. Das heißt, ich betreue im Moment so zwischen 8 und 10 Jugendlichen, die drogenabhängig sind, die nicht mehr zur Schule gehen, die aus einem armen Elternhaus kommen. Und da bin ich aktiv quasi da und helfe denen und gebe denen Hilfestellung und versuche, dass sie zur Schule kommen, dass sie Anbindung finden, dass sie wegkommen von den Drogen, zeige ihnen Alternativen. Und also es basiert viel auf Beziehungsarbeit. Also es gibt auch Tage, wo ich einfach mit denen Kaffee trinken gehe, aber wir halt viel reden und die mir Sachen erzählen, die sie vielleicht niemandem anderen erzählen, außer mir, weil sie dann halt Vertrauen finden und so. Und es gibt unfassbar viele Erfolgsmomente, wo ich jetzt in der Jugendhilfe beispielsweise merke, ey, die Jugendlichen kommen da wirklich raus. Ich habe es jetzt halt auch geschafft, dass viele zum Beispiel zur Schule gehen und dann irgendwie einen Abschluss schaffen und so. Und sowas ist dann schon krass, weil das wäre ohne soziale Arbeit nicht möglich, auf gar keinen Fall. Weil das könnten weder die Eltern stemmen noch die Schule. Und das ist ja auch generell so ein Ding, wo ich ja auch das Problem mit dem Wort Systemsprenger habe, weil genau das sind diese Kinder, die ich betreue.
Stimmt, das hattest du kürzlich bei Instagram auch gepostet.
Genau, ja, und das ist halt so ein Ding, dass letztlich das Kind immer der Verlierer ist oder die Verliererin, weil kein Institut oder keine Schule sagt ja, okay, wir haben es jetzt verkackt, mit dem Kind umgehen zu können, wir müssen jetzt die Schule schließen. Am Ende geht das Kind, also wird quasi aus dem System rausgekickt. Mhm. So, und das ist halt wichtig, dass wir diese Kinder auffangen. Das Problem ist aber, dass es halt nicht an jeder Schule oder an jeder in jeder Bildungseinrichtung Sozialarbeit und Arbeiterin gibt. Weil wir sind quasi dann da, also wir fangen im Grunde das auf, was die Politik eigentlich verkackt.
Ja.
So. Und deswegen ist soziale Arbeit unfassbar wichtig.
Und warum ist es gesellschaftlich? Ich meine, die Deutschen sind grundsätzlich ja schon ein hilfsbereites Volk.
Ja.
Würde ich sagen. Also wenn man sich anguckt, wie schnell Spendengelder zusammenkommen. Mhm. Ich habe sehr geschimpft, dass es eben irgendwie so 15 Minuten hat es gereicht für Afghanistan. So vom 15. August bis, lass es den 1. September sein. Und dann war Afghanistan raus aus dem Fokus. Ja. Aber innerhalb der 14 Tage wurde sehr viel Hilfe generiert.
Das stimmt.
Ja. Warum dann nicht für Sozialarbeit? Weil das ist ja dann der Beruf des Helfenden.
Mhm. Das frage ich mich auch. Das ist ja auch so die Intention, die ich ja auch immer habe. Und die ich auch in die Politik so ein bisschen mit reinbringen will. Wir sind, also ich als Sozialarbeiterin bin von der Sozialpolitik abhängig. Das heißt, ich muss danach arbeiten. Mhm. Und ich kann meinen Klienten letztlich nur das sagen, was mir die Sozialpolitik sagt. Andersrum müsste es aber auch so sein, dass die Sozialpolitik von unseren Erfahrungswerten schöpft. Weil es kann kein Politiker, der im Bundestag oder Politikerinnen, die im Bundestag sitzen, haben ja nicht mal die Zeit dafür rauszugehen und durch die Straßen zu laufen und zu sehen, ah, okay, das hat jetzt meine Entscheidung hier beeinflusst und so sieht es dann aus. Das ist das Endergebnis. Ja. Das heißt, wir sind ja wirklich vor Ort. Wir wissen ja, was wirklich an den Menschen passiert. Das, was auf den Wahlplakaten steht, ob es am Ende wirklich bei den Menschen ankommt oder nicht, das wissen wir Sozialarbeiter oder Arbeiterinnen. Und deswegen ist es eigentlich so viel wichtiger, dass soziale Arbeit als eigenes System viel krass anerkannt werden muss und da viel mehr Wertschätzung reinfließen muss, eigentlich. Und damit meine ich auch nicht nur die Bezahlung oder also natürlich wäre das auch gut, wenn die Leute für diese Arbeit, das gilt ja auch für Krankenpfleger und Pflegerinnen, dass solche Arbeiten einfach mehr wertgeschätzt werden. Aber Fakt ist, dass auch einfach dieses gesellschaftliche Ding, das gesehen wird, was für einen Job da eigentlich gemacht wird, weil das ist halt nicht einfach.
Es ist ein unsichtbarer Job. Also ich habe im Rahmen meiner Arbeit, wenn ich in Deutschland recherchiere, treffe ich oft auf SozialarbeiterInnen, die sich mit Rechtsextremen beschäftigen, die mit Drogensüchtigen arbeiten. Und man trifft sie einfach ganz oft. Und das ist auch ein krasser Einblick in einen gar nicht mal so kleinen Teil unserer Gesellschaft. Und die auch oder sagen wir mal so, ein kleinerer Teil der Gesellschaft, der einen großen Einfluss darauf hat. Also weil viele Menschen das ja beschäftigt, sie sich darüber aufregen, Parteiprogramme damit gestaltet werden. Und die sind immer so ein bisschen abgeklärt. Wie verhinderst du dieses abgeklärt sein. Also zum Beispiel, ich komme gleich auch zu dem Geflüchtetenheim, in dem du gearbeitet hast. Du hast es geleitet, glaube ich.
Ja,
da komme ich gleich zu. Mhm. Wie verhinderst du, ist eben so? Vielleicht, ich meine, du kannst auch jetzt auch sagen, ist eben so. Also ich verhindere das gar nicht.
Wenn ich sagen würde, ist eben so, würde ich mir den ganzen Scheiß mit parteipolitischer Arbeit auch nicht geben. Also die Nerven hätte ich mir auch wirklich in dem einen Jahr, habe ich das Gefühl, dass ich 5 Jahre älter geworden bin. Aber nee, es ist nicht so. Also ich glaube, das ist aber eine Einstellungssache. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht hier auf der Welt, um zu sagen, ja, ich nehme das jetzt so an. Ich habe das Gefühl, dass wir alle dafür, also auch da sind, das ist ja auch irgendwie ein bisschen philosophisch oder spirituell gedacht, ich weiß es nicht, dass wir alle hier sind, um das, was wir leisten können, auch machen sollten. Also wir können ja nicht das Schicksal einfach abgeben und sagen, jo, weiß nicht, irgendein Gott oder irgendjemand anderes ist dafür zuständig, das ist jetzt halt so, oder das Schicksal. Ist es nicht. Das sind menschengemachte Zustände, das sind strukturelle Probleme, die wir Menschen mit beeinflussen, und da fängt ja auch Solidarität an. Also wenn ich von Solidarität spreche, meine ich ja auch nicht unbedingt, wir müssen jetzt helfen oder spenden oder so. Ich meine auch damit, dass wir strukturelle Ungleichheiten aktiv bekämpfen wollen und uns dafür einsetzen.
Hast du mal ein konkretes Beispiel für solche strukturellen Ungleichheiten?
Es fängt damit an, soziale Gerechtigkeit, Ungleichheiten, ungleiche Verteilung, Vermögensteuer beispielsweise jetzt. Wenn wir uns alle dafür einsetzen würden und sagen würden, ey, das ist völlig in Ordnung, dass die reichen Leute mal ein bisschen mehr abgeben, damit Geld in Bildung zum Beispiel reinfließen kann, dann hätten wir ein Problem vielleicht weniger. So. Das sind ja auch Sachen, die sind Menschen gemacht. Aber wenn wir das System so unterstützen, so wie es ist, und sagen, okay, ja, dann ist das so, mir geht's gut, der Rest ist mir egal, dann wird das auch so bleiben. So.
Ich stelle eine sehr große Frage. Würdest du sagen, das Problem im System ist Kapitalismus?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Also ich habe das Gefühl, das ist eine neue Generation, zu der du auch gehörst, zu der ich als ältestes Mitglied gehöre, und das habe ich in diesem Podcast auch schon öfter thematisiert, dass dieser verkackte Kapitalismus einfach alles kaputt macht.
Natürlich.
Also er hat natürlich auch Vorteile. Es ist irgendwie gemütlich, dass wir beide hier irgendwie 7 verschiedene Colas zur Auswahl haben, die wir trinken könnten. Aber er macht der Preis, den wir dafür bezahlen, der ist zu groß.
Genau, also man muss ja auch abwägen, das macht man auch in der Medizin zum Beispiel. Man wägt ja Nebenwirkungen und Wirkung beispielsweise ab. Was hat das für eine Wirkung, aber wie viel Nebenwirkung kommt da eigentlich dazu? Und wenn man das abwägt, ist Kapitalismus einfach scheiße. Also das muss man halt einfach so sagen. Es sorgt einfach dafür, dass Menschen unterdrückt werden. Es sorgt einfach dafür, dass andere Menschen auf Kosten anderer leben. Und wir sind die immer die konsumieren und dieses System aufrechterhalten. Und das ist ja auch, das Bildungssystem ist ja schon allein darauf angelegt. Also wir haben drei verschiedene, das Schulsystem besteht aus quasi, also Gymnasium, Realschule, Hauptschule. Und quasi so, dass einer dafür da ist, der dieses System oder ich sag mal eine Maschine zum Beispiel repariert, der eine erfindet sie und der andere muss sie bedienen quasi. Ja. Sonst funktioniert ja dieses System ja auch gar nicht, also Kapitalismus halt. Und da fängt es ja schon an. Also ich glaube schon, dass Kapitalismus definitiv das Problem ist. Also ja.
Wie alt warst du, als du diese Geflüchtetenunterkunft in Bochum geleitet hast?
Das war vor, also das war, warte, wir haben 3 Jahre später, wie alt bin ich? 26, ja.
Wie kann man als 26-Jährige eine Geflüchtetenunterkunft leiten und konfrontiert werden mit dem absolut härtesten Leid, das Menschen sich zufügen können? Also das ist ja nicht nur verzweifelte Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen, es ist ja auch die Geschichten, was sie erlebt, was sie gesehen haben, warum sie geflohen sind. Wie kann eine 26-Jährige, also es ist so, also weißt du, Filme sind, Pornos sind ab 18, irgendwie LSD sollte man ab 30 nehmen und ich ein Geflüchtetenheim leiten, weiß ich nicht, ob man mit 25 das schon tun sollte, auch für das eigene Lebensheil einfach.
Also ich bin im Nachhinein unfassbar froh, dass ich das gemacht habe und machen durfte, weil meine Gedanken, die ich vorher schon hatte, sich verfestigt haben dadurch und ich gecheckt habe, okay, Johnson, du bist auf dem richtigen Weg, du hast ja schon so ein bisschen richtig analysiert davor, wie es wirklich abgeht auf der Welt. Es war nicht mein Plan, ich bin da nicht reingekommen und habe gesagt, okay, Leute, ich bin jetzt hier die Leitung. Wir waren ja auch ein größeres Team, aber ich habe erst als Sozialarbeiterin dort angefangen und habe halt ganz normale Beratung gemacht. Die Leute, also man muss sich das so vorstellen, wir hatten da 5 große Häuser, das war so eine Containerunterkunft und in einem Haus konnten quasi 200 Menschen untergebracht werden. Aber aufgrund dessen, dass halt in einem Container 6 Leute untergebracht werden sollten, laut Stadt. Was ja total absurd ist, weil das Zimmer war 20 Quadratmeter. Also da fing es ja schon an, dass es mich abgefuckt hat.
Also 20 Quadratmeter für 6 Leute.
Genau.
Ja.
Und dann war es halt so, dass ich dann, ja, ich habe da sehr viel reingesteckt und dann war das so, dass die Leitung dann irgendwie abgeben musste und dann wurde ich halt gefragt, ob ich das übernehmen will. Da habe ich gesagt, okay, mache ich. Und es kam natürlich dann mehr Verantwortung dazu, statt jetzt nur noch Beratung zu machen und so weiter. Ich muss halt Entscheidungen treffen, ob, ja, also es war schon schwierig.
Vor allem, Entscheidungen muss man da treffen?
Also es war im Nachhinein auch nicht nur eine Geflüchtetenunterkunft, sondern eine Obdachlosenunterkunft, eine Unterkunft für psychisch Kranke, für suchterkrankte Menschen, also alles zusammen.
Oh, das ist aber auch klingt genau. Stadtplanerischen Spitzenidee.
Genau, und deswegen auch der Weg in die Politik, weil ich gesagt habe, was ist das hier? Also das ist ja keine Lösung und das, ich will das nicht, ich möchte das einfach nicht unterstützen und deswegen muss was passieren. Und ich wusste, ich kann das als Sozialarbeiterin nicht verändern, sondern muss das über Politik, es muss über Politik passieren. Die Stadt kannte mich dann auch schon und so. Ich bin am Ende auch da rausgeflogen. Es ist kein Scherz, weil ich
zu sehr genervt habe
und zu viel rebelliert habe. Aber am Ende hat es sich gelohnt. Also es haben sich Dinge verändert. Also das war mein Ziel, ist okay. Also ja. Naja, auf jeden Fall genau, war das dann halt so, dass ich dann irgendwann die Heimleitung übernommen habe und dann musst du Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel, wenn jemand durchdreht oder so oder einfach irgendeine Zwangseinweisung oder so ansteht, ob dieser Mensch noch in diese Unterkunft rein darf, aber wenn er nicht rein darf, dann muss er auf die Straße und solche Sachen. Aber ich wurde auch beleidigt, ich habe auch Messeangriffe erlebt, ich habe alles Mögliche erlebt, aber nicht nur von geflüchteten Menschen. Also alle Menschen, die dort unter diesen Umständen durchgedreht sind.
Weil du einfach, glaube ich, ja auch unter diesen Umständen nur durchdrehen kannst.
Ja, total. Ja, ich habe es ja auch verstanden. Ich dachte, der Typ stand vor mir, hat mich mit einem Messer bedroht und ich dachte so, ich verstehe dich. Ganz, also tu mir nichts, aber ja. Ich verstehe dich, dass du nicht weiter kannst als hier, dass Bochum dein Radius bleibt. Es gibt ja halt auch diese Wohnsitzauflagen für Menschen halt, die aus nicht-europäischen Ländern dann gekommen sind. Das war schon verständlich. Ich habe das schon verstanden. Also die Leute hatten da keine Privatsphäre. Ne?
Was hat es mit dir gemacht, als du, also mit jemandem, der die maximale Erfahrung hat in Zusammenarbeit mit Geflüchteten, als dann die Meldung kam, wir nehmen erstmal alle Ukrainer auf. Da war natürlich große Erleichterung. Als die Meldung kam, sie dürfen hier sofort eine Wohnung beziehen, sie dürfen sofort arbeiten, ist ja irgendwie nett. Als dann die Meldung kam, jeder, der einen 11. Klasseabschluss hat, kann sofort studieren. Was macht das mit dir?
Ich war sehr wütend, obwohl es mich ja gar nicht betrifft in dem Sinne, aber ich war, also es ist halt so ein Ding zwischen Wut, aber auch gleichzeitig, ja, das ist genau richtig, was ihr da macht. Das ist gut so, aber genau das muss auch für alle anderen Menschen gelten, die aus nicht-europäischen Ländern kommen, weil die genau dasselbe erlebt haben. Ich habe zum Beispiel ich habe noch Kontakt zu vielen Leuten aus der Unterkunft und wir tauschen uns da auch noch aus. Die erzählen mir auch heute noch, wie es denen geht oder was sie machen, jobtechnisch und so weiter. Weil ich hatte am Anfang den Fehler gemacht, dass ich meine private Nummer rausgegeben habe. Aber es ist nicht schlimm. Also ich bin da auch gerne im Austausch. Und die haben auch gesagt, ey, wir freuen uns für die Menschen, weil die müssen den ganzen Scheiß, den wir durchgemacht haben, nicht durchmachen. Aber es tut halt weh. Also was unterscheidet uns von diesen Menschen eigentlich? Ja. Was haben wir anders gemacht?
Was unterscheidet sie?
Gar nichts.
Warum wird unterschieden?
Meiner Meinung nach ist es ein Rassismusproblem. Das Problem sind nicht die geflüchteten Menschen, sondern der Rassismus.
Aber wie kriegt man denn, das wirst du doch niemals wegbekommen. Also ich benutze immer meine Oma, die leider tot ist. Mhm. Aber meine Oma, wie gesagt, eine hochgebildete Frau, Juristin, überzeugte Linke, fährt U-Bahn und es fällt ihr auf, dass mehr schwarze Geflüchtete in Berlin sind. Und sie sagt dann abends zu mir, das macht mir Angst. Und dann sage ich zu meiner Oma, ist voll okay, erklär mir deine Angst. Und dann erklärt sie mir diese Angst. Und dann sage ich so, ja, aber Oma, du musst davor keine Angst haben, das sind einfach so, du weißt ja, das kann auch ein schwarzer Geschäftsmann sein und durch Globalisierung kommen die auch her.
Ja.
Das ist nicht schlimm. Und dann ist diese Angst weg. So. Aber meine Oma, trotz dieses hohen Bildungsniveaus, trotz irgendwie auch viel gereist, die Welt gesehen, hat sie einfach eine internalisierte über hunderte von Jahren erzeugte die Angst vor dem schwarzen Mann. Angst. Wie kriegst du denn sowas raus? Also im Prinzip deine Kinder oder die Kindeskinder, wenn man da früh anfängt, das zu tun, was Jürgen Reichelt, der ehemalige Bildchefredakteur, so hasst, nämlich erziehen, da ist es vielleicht weg. Aber die jetzige Generation, ich kann mir das nicht vorstellen, dass man es wegbekommt, dass eben unterschieden wird zwischen verschiedenen Menschen.
Ja, das ist ja auch so ein tiefes Problem. Das Problem ist ja auch nicht nur, dass wir das hier in Deutschland haben, sondern dass es ein globales Thema ist. Also du siehst es ja auch an Polen. Ne? Also es ist ja auch so, dass wenn man sagt, also wenn Deutschland sagt, jo, wir sind für Menschenrechte, heißt es ja nicht nur, dass wir hier Menschenrechte nicht brechen oder oder so, sondern auch dorthin schauen, wo Menschenrechte gebrochen werden. In Polen vor der Ukraine, vor dem Ukraine-Krieg haben die keine muslimischen Geflüchteten aufgenommen. Oder die Grenze zwischen Belarus und Polen, was da abging vor dem Krieg, das ist ja unfassbar. Es ging ja nicht nur darum, dass die Leute nicht aufgenommen wurden, sondern auch gewalttätig irgendwie dagegen vorgegangen ist. Also durch gewalttätige Pushbacks. Das ist ein Problem, das gibt es halt überall. Aber wie wir es durchbrechen, das fängt in allererster Linie, glaube ich, auch ein bisschen damit an, nicht nur, also erstmal zurück zu deiner Oma. Ich verstehe, dass sie Angst hat, das verstehe ich. Und ich verstehe auch aus psychologischer Sicht, dass man sich vielleicht den Menschen, dass die Menschen in Deutschland sich den Menschen aus der Ukraine näher fühlen, weil es gibt einfach dieses Näherfühlen zu fremden Gruppen und zu Eigengruppen, wo man dann aber sich fragen muss, wann entsteht das in meinem Kopf, dass ich die anderen Leute als in die Fremdgruppe einordne, das heißt Menschen aus dem Osten zum Beispiel, aus dem Nahen Osten, aber das kann man verstehen. Und dann kommt es aber in die politische Frage und da macht die Politik, bietet Futter für diesen Rassismus, indem es eben auch so handelt. Also das, was die Regierung oder das, was die europäischen Länder ja machen, indem sie beispielsweise vor dem Ukraine-Krieg die Menschen in Moria zum Beispiel oder auf Lesbos und so weiter komplett in menschenunwürdigen Zuständen dort lassen, wie sie sind und gar nichts dagegen unternehmen, das waren nur ein paar Tausend, ne? Ja. Wir reden nur von ein paar Tausend Menschen, ist halt einfach eine klare Unterscheidung und das sorgt auch dafür, dass die rechten Parteien dadurch Futter kriegen, weil die Politik von oben schon sagt, okay, es gibt echt tatsächlich dann Unterschiede, weil sie handeln ja nicht. Ja. So. Und da fängt das Problem ja schon an. Und wie wir das aber aus den Köpfen kriegen, das fängt, wenn ich Kinder habe, dass ich früh anfange, meinen Kindern zu sagen, das Anderssein ist nicht schlimm. Es ist etwas, woraus wir schöpfen können, das, was uns ergänzt. Ich habe unfassbar tolle Geschichten in der Flüchtlingsunterkunft gehört und so viel von diesen Menschen gelernt, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja.
Wie schön es ist, dass Mentalitäten sich ergänzen und dass man keine Angst davor haben muss. Aber Voraussetzung ist wahrscheinlich dafür, dass man positive Erfahrungen macht damit und dass man halt zusammenkommt.
Ich glaube, dass die meisten Menschen in Deutschland gar keine Erfahrung haben. Also es ist so auch diese, was ich eine ganz spannende Debatte finde, ist, wenn ich mit jüdischen Freunden in Berlin spreche und wir diskutieren Antisemitismus, ist oft sowas, ey, die meisten Deutschen haben noch nie in ihrem Leben einen Juden getroffen. Die haben noch nie mit einem Juden geredet über die jüdische Religion, über das Jüdischsein, aber haben eine Meinung, eine Haltung dazu. Und so geht es, glaube ich, auch mit den meisten Menschen.
Ja.
Wie viele Leute kennen Menschen, die aus dem Senegal geflüchtet sind?
Ja.
Oder aus Ghana? Oder aus dem Irak oder Afghanistan? Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wie viele Afghanen kennt ihr? Wie viele Iraker kennt ihr wirklich?
Ja.
Und ich glaube, dass das so eine... Also ich kann das nachvollziehen. Ich war auch mal so ein Mensch, der irgendwie nicht keine Angst vom Fremden hatte, aber das Fremde als das Fremde bezeichnet hat. Und das ist zumindest was meine Lebens- und Reiseerfahrung betrifft, einfach verschwunden. So, ich habe so viel Zeit in meinem Leben mit Irakern verbracht, mit so vielen Menschen auf der ganzen Welt und in so vielen Ländern, in denen geflüchtet wird.
Ja.
Und dann habe ich gemerkt so, wir sind ja wirklich alle gleich.
Natürlich.
So, also da gibt es gibt keine Unterschiede.
Es gibt keine Unterschiede. Wir haben alle rotes Blut. Wir haben alle Lust, geliebt zu werden und wir sind alle wollen überleben.
Ja.
So, das sind die drei Sachen, die uns zusammenbringen. Und alles andere sind künstlich erzeugte Grenzen. Und das ist ja auch. Ich glaube auch nicht, dass das so schnell wegkommt und irgendwie, ich glaube, das wird lange noch in Köpfen bleiben. Aber die Frage ist, wann fangen wir endlich an, das zu hinterfragen? Und vielleicht ist das jetzt diese Krise auch endlich ein Punkt, wo man sagen kann, okay, ey, irgendwie ist das ja schon krass unfair, weil was unterscheidet die Menschen? Die haben beide die Motivation, die Menschen aus der Ukraine, aber auch Menschen aus dem Irak, Afghanistan oder aus Syrien, zu überleben wollen. Also die wollen ihr Leben behalten. So.
Also das war, glaube ich, auch ein Gedanke und ich hoffe, dass es dazu führt, dass eben so, huch, wir lassen Menschen auf dem Mittelmeer ersaufen, aber wir helfen anderen, sofort studieren zu können. Ja. Weil zum Beispiel dieses, was auch ein ganz heikles Thema ist, worüber kaum gesprochen wird, ist tatsächlich die Anerkennung von Studiengängen.
Ja,
also ich habe in Afghanistan, die Hörerinnen und Hörer des Podcasts werden es wissen, mit einem Arzt gearbeitet, der aber jetzt keine Arbeit mehr hat, nach der Machtübernahme durch die Taliban.
Ja, hatte ich auch oft, ja.
Und er meinte so, er kommt jetzt nach Deutschland. Ich glaube, er kommt in den nächsten zwei Wochen nach Deutschland. Mhm. Und er schrieb mir vor ein paar Tagen, ob ich ihm helfen könnte bei dem Asylantrag. Und ich meinte so, hast du dir das genau überlegt? Du kommst hier hin und dein Arztstudium ist ein Realschulabschluss. Du kannst dann nicht mehr das Leben leben und die Person sein, die du in Afghanistan warst.
Ja, voll.
Und dann sagt diese Person eben so, auf jeden Fall. weil ich habe keine andere Wahl. Was soll ich denn sonst tun? Und dann hat er überlegt, ob er jetzt in Ungarn nochmal studiert, um dieses Studium so ein bisschen zu updaten, damit er dann auch in der EU arbeiten kann. Und er hat das große Glück, jung zu sein. Also er ist jetzt nicht jemand, der eben mit 45 flüchtet. Und das sind alles so lustige Regeln, wo ich dann immer frage, werde ich irgendwann mal so ein Antinationalist sein, der sozusagen die Auflösung von Nationalstaaten und Grenzen irgendwie so, weißt du, so ein, wie war das, No Border, No Nation, Stop Deportation, also so ein sehr beliebter Demospruch auf ultralinken Demos, den ich früher schon immer bescheuert fand, aber umso länger ich darüber nachdenke, ist so, diese Probleme, die wir haben, sind geschaffen, um unseren Wohlstand zu beschützen.
Voll, ja.
Und
also das mit den Abschüssen, das ist halt, du hast mich auch gerade gefragt, was das mit mir so macht. Also,
ja, stimmt, das hast du noch gar nicht beantwortet.
Genau, ich glaube, ich erinnere mich an die 1000 Beratungsstunden, wo ich versucht habe, irgendwelche Abschlüsse anerkennen zu lassen, wo ich wirklich Menschen hatte, die Ärzte sind oder die Lehrer oder...
Wollen wir ins Büro spazieren? Das ist so windig und so.
Ja, komm.
Wir quatschen einfach weiter, nehmen das alles mit weiter auf und wir gehen einfach ins Büro um die Ecke. Ja, also ich finde, weil du nimmst den Menschen...
Darf ich die Schorle mitnehmen?
Ja, nimm mit.
Nimm mal die Apfelschorle die mit. Vielleicht will das jemand haben.
Weil, jetzt sehen wir richtig beknackt aus, wie so eine Moderatorin auf so einer Bühne. Weil du nimmst den Leuten ja nicht nur, also in dem Moment, wo sie ihre Heimat verlassen, ich hatte noch einen Zusatz, jetzt reden wir lustig durcheinander, und zwar, die Menschen sind alle gleich, aber was man akzeptieren muss, ist, dass Kulturen natürlich unterschiedlich sind.
Ja, das ist ja auch gut so. Es ist doch auch schön, es wäre auch super langweilig, wenn wir alle dieselbe Kultur hätten. Also das, wovon willst du denn dann, also an was willst du dann wachsen?
Das ist, also da in der Afghanistan-Debatte, da habe ich auch viel mit Theresa Breuer drüber gesprochen, von der Kabul-Luftbrücke. Ja. Was du natürlich nicht unterschätzen darfst, ist, das Frauenbild in Afghanistan ist natürlich ein bekacktes. Ja. Aus der Sicht des 22. und 21. Jahrhunderts in Europa, dass in den 60ern Frauen auch das Haus nicht in Deutschland verlassen durften, wollen wir jetzt mal nicht verschweigen.
Ja.
Aber das ist natürlich führt zu Konflikten.
Ja, sicher. Also das hatte ich ja auch in meiner Leitungsposition in der Unterkunft, hatte ich auch extrem damit zu kämpfen. Als ich dann Entscheidungen treffen musste und wie du ja sagtest, ich war halt einfach auch, also ich bin jetzt nicht viel älter, aber es war trotzdem so meine ersten Erfahrungen und da habe ich das auch gemerkt. Und das hat mich natürlich auch wütend gemacht.
Ja.
Aber da musst du natürlich auch cool bleiben, weil du musst ja auch deeskalierend wirken und weißt, die Leute sind drüber. Und wenn du jetzt was Falsches sagst, dann tickt er aus. Und am Ende bin ich nicht diejenige, die von der Polizei mitgenommen wird, sondern die. Und ja, das habe ich auch gemerkt.
Und was ist dein Vorschlag aus der Erfahrung, die du da in diesem Geflüchtetenheim gemacht hast? Also wie geht man damit um, dass dann zum Beispiel der afghanische Vater sagt, meine Tochter muss natürlich einen Menschen heiraten, den ich mit meiner Frau aussuche. Das war bei uns auch schon so. Also wie macht man das dann?
So tief in die Thematiken bin ich nicht reingegangen.
Ja.
Also die kam jetzt nicht in meinem Büro und meinen, ja, hier, meine Tochter.
Oder sie muss halt, sie muss einen Hijab tragen und ihr Gesicht bedecken.
So, ja,
weil das macht man bei uns eben so.
Das Ding ist an der sozialen Arbeit und wenn du das wirklich professionell irgendwann machst, dann musst du halt immer wertfrei bleiben. Also du musst einfach versuchen, ich habe ja eine komplett andere Meinung, also wenn jemand da frauenfeindliche Sachen von sich gibt, könnte ich eigentlich ausrasten, klar. Aber du musst natürlich in deiner Rolle als Sozialarbeiterin professionell bleiben. Das heißt, es steht mir dann in dem Moment nicht zu, ihre Ideologie zu verändern.
Ja.
So. Und deswegen...
Ist dein Ratschlag vielleicht sogar, dass wir als Gesellschaft wertfreier sein sollten?
Ja, definitiv. Also wir sollten grundsätzlich eher anfangen wahrzunehmen, anstatt immer direkt zu werten.
Ja.
Also es gilt ja nicht nur jetzt in der Flüchtlingsdebatte, sondern zwischenmenschlich. Weil keiner sagt ja...
Das ist richtig krass, jetzt fängt der richtige Platzregen an.
Ja.
Aber ich finde es super, dass wir dieses Gespräch auch knallhart einfach weiter im Laufen, im dicke Tropfenregen fortsetzen. Aber wir sind gleich da. Ich weiß gar nicht, ich kann auch gerade nicht reinhören, wie die Tonqualität ist. Das ist auf jeden Fall...
Am Ende kommt nur Scheiße mal raus, aber egal, wir haben es aufgenommen.
Ich finde das eine relativ gute Erkenntnis aus dem Gespräch mit dir, dass man wertfreier agieren sollte.
Ja, total. Wer gibt mir denn, also woher weiß ich denn, dass ich richtig liege? Das ist ja auch letztlich nur meine Erziehung und meine Sozialisation und meine Erfahrungen, die mich halt zu meinen Gedanken bringen, aber... Das Gleiche gilt ja auch für den anderen Menschen. Er kann ja auch durchaus recht haben. So, weißt du?
Ja.
Die Frage ist nur, ob man dann zusammenkommen muss. So. ich muss ja nicht mit jedem dann an einem Tisch sitzen oder befreundet sein, aber dann ist das auch okay. So nach dem Motto.
Bist du toleranter geworden durch, also ich weiß gar nicht, so, man wird ja toleranter, meiner Meinung nach, umso älter man wird, umso mehr Lebenserfahrung man hat, macht. Ja. Würdest du sagen, dass du einen Toleranzvorsprung hast durch die Arbeit, die du geleistet hast?
Ach klar. Ich sag mal so, ich hab, glaube ich, eine Horizonterweiterung durchlebt und das hat sich auf mein Verständnis Menschen gegenüber und ihren Geschichten ausgestrahlt.
Ja.
So, dass ich verstanden habe, jeder hat eine Story, egal wer. Und wir haben das ja auch im Alltag. Manchmal begegnest du Menschen, die du vielleicht einfach unsympathisch findest oder irgendwie nicht magst oder so. Aber dann musst du dir eigentlich die Frage stellen, ganz ehrlich, jeder
Warum
hat seine
ist
Story.
Arschgeige geworden?
Ja, irgendwas, alles hat seine Gründe. Ich sage immer, alles hat seine Gründe und es ist einfach, wie es ist.
Das Lustige ist, dass du so eine relativ gelevelte Lebensmeinung hast. Das habe ich nach 10 Jahren Kriegs- und Krisengebiete entwickelt, so eine Haltung. Ja. Dafür musste ich aber auch viel grausige Dinge erleben. Und du, bei dir haben offensichtlich die Ausbildung, ist es ein Studium oder eine Ausbildung?
Ein Studium, aber das Studium, es ist gut, dass du studierst, aber das Studium allein ist es nicht. Also ich sage immer, Menschlichkeit kannst du auch nicht studieren. Ich hatte Leute im Studium, die hat nichts mit Sozial zu tun. Also okay. Studium ist nicht direkt oder ein Abschluss sagt nichts über dich aus.
Sehr gut, das ist ja auch eine gute Lebensweisheit.
Ja,
auch nicht. Das Abitur ist kein Garant dafür, dass du intelligent bist.
Nee, ich hatte ein super schlechtes Abi.
Was hattest du?
3,8.
3,5?
3,8?
Nee, ich hatte 3,5.
Ach so,
ich
ja.
Habe auch ein sehr schlechtes Abitur.
Ja, also mit 4,0 hätte man noch ein Auto gekriegt von der Sparkasse.
Bei uns eine Kiste Bier in Berlin.
Ja, auch gut. Danke. Hallo.
So. Dann gehen wir jetzt in diesen ruhigen Raum und dann, ich glaube, für alle Hörerinnen und Hörer ist es jetzt der Höhepunkt dieses Podcasts, weil es endlich still ist. Also auch noch so ein schlechtes Abitur.
Ja, ich war echt faul. Ich will hier auch keine Vorbildfunktion jetzt sein. Ich habe einfach nicht gelernt.
Ich auch nicht. Ich dachte, ich war so überheblich und dachte, dass ich einfach das hinbekomme.
Ja,
so.
Ja, dachte ich auch.
Aber das, es hat nicht. Ich bin auch einmal sitzen geblieben im Abitur. Also ich bin einmal das Abitur gefallen.
Mhm.
Und dann wurde ich aber besser, weil ich dann, ich wollte halt immer Journalist werden.
Ja.
Und wusste eben, ohne Abitur wirst du in Deutschland kein Journalist. Das kannst du vergessen.
Ja, das stimmt. Ja, ich weiß auch nicht, ich hatte auch damals im Nachhinein, merke ich auch, was für rassistische Lehrer ich tatsächlich hatte. Also viele Grüße, falls ihr das hört. Aber ich will das nicht nur darauf schieben, ich war auch faul.
Okay.
Aber im Studium war es umso besser.
Ja, ich habe mein Studium dann irgendwann abgebrochen für meine berufliche Karriere.
Ja.
Ich habe also mit großer Leidenschaft studiert. Ich war auch echt gut im Studium, habe aber dann eben ein Volontariat angeboten bekommen und dachte mir so, nee, dafür wollte ich studieren. Ja, irgendwie ja. Ja. Hat ja gut funktioniert.
Ja.
Genau, also wertfreier sein, das war jetzt die Erkenntnis, die wir hatten. Wie stellst du dann diese Wertfreiheit wieder ab, wenn du dann eben diese Unterscheidung zwischen den Geflüchteten in Deutschland erlebst?
Mhm.
Die wirklich, ändert sich auch nichts. Also es ist jetzt nicht so, dass es war ja so krass sichtbar auch, als schwarze Geflüchtete aus der Ukraine an den Grenzen aufgehalten wurden.
Unfassbar.
Aber es ändert sich nichts.
Ja, es ändert sich nichts. Es ändert sich nichts, wenn man sagt, es ändert sich nichts. Also wenn man nichts tut, dann ändert sich auch nichts.
Aber wie kannst du eben was daran ändern? Also, oder kennst du Politiker und Politikerinnen, die aktiv jetzt daran arbeiten, das zu ändern? Also in den Linken gibt es ein paar?
Also ich würde sagen, also es ist traurig, dass du sagst, vielleicht ist das auch eine steile These. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn das wieder eine Flüchtlingsbewegung wäre, wo es sich um nicht christliche Menschen handelt. Ich weiß es nicht, wie es dann wäre.
Ja.
Ich sag's jetzt einfach so, wie es ist. Weil das ist so mein Eindruck. Ich glaube nämlich, also ich habe das ja auch schon gesagt direkt am Anfang, wie passt das denn zusammen? Also wie passt das denn zusammen, dass die Leute in Moria auf Lesbos, die paar tausend Leute, die, wo, habe ich nur letztens gelesen, 40% der Menschen Kinder waren, unter menschenunwürdigen Bedingungen dort gelebt haben, in Zelten, dass wir es nicht geschafft haben, diese Camps zu evakuieren und die ganze Zeit, wie im Kindergarten, aufeinander gezeigt haben in Europa und gesagt haben, nehmt ihr mal hier auf, macht ihr das mal und darauf gewartet haben und währenddessen die Leute vergewaltigt wurden. So viel zum Thema feministische Außenpolitik, ne?
Ja.
Wir haben dort auch Frauen, die komplett unter diesen Zuständen einfach leiden und dann auf einmal durften auf einmal alle rein, wegen der Ukraine. Wegen dem Krieg. Was auch gut ist, ich will das ja auch nicht, das ist ja auch immer schwierig, wenn man dann in diese Konfrontation geht, dass man denkt, warum werden die so behandelt, dass man so eine Opferkonkurrenz schafft. Das will ich gar nicht machen. Ich will einfach nur sagen, genau das, wie jetzt gehandelt wurde bezüglich der Ukraine, ist genau richtig. Aber das muss für alle Menschen gelten.
Lass mich mal kurz dieser so ein bierschnurrbärtiger Mann sein, ja, der dir widerspricht. Also das ist jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist nicht meine Meinung.
Okay.
Ja, aber in der Ukraine, da kommen ja nur Frauen und die brauchen ja wirklich Hilfe. Und die Männer, die kämpfen ja und verteidigen ihn dann und sind nicht so feige wie die Afghanen und Iraker. Was sagt man da? Weil, pass auf, das Argument...
Erstmal atmen.
Das Argument ist, also es ist kein Argument, es ist einfach eine Annahme, ist erstmal nachvollziehbar. Stimmt, du hast recht, die ukrainischen Männer müssen kämpfen und die Frauen brauchen Schutz.
Ja.
So. Weil sie eben, also ist die Frage, brauchen Frauen anderen Schutz als Männer? Ich bin immer der Meinung, dass Männer genauso einen Schutz brauchen in einem Kriegsfall wie Frauen. Also da würde ich gar nicht mal so unterscheiden.
Ich würde sagen, was den Fluchtweg vielleicht angeht, dadurch, dass Frauen ihre Kinder dabei haben oder einfach körperlich vielleicht schwächer sind oder so, glaube ich, macht das einen Unterschied. Aber so grundsätzlich schutzbedürftig ist jeder Mensch, der von Gewalt und Krieg bedroht ist, definitiv. Das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun.
Aber lass mich, ich bin jetzt der Arschmann, okay, mit dem Schaumkrone von Bier im Bart.
Ja, ja.
So, ich habe das jetzt
ist auch wieder ein Vorurteil eigentlich.
Ich bin der Arschmann.
Okay, ja.
Ich bin die Arschperson. Es gibt auch Frauen, die mit mir schon
genau, Arschperson.
Ich bin die Arschperson. Ja. Machen wir es so. Also was antwortet man so einer Arschperson, die ihm sagt, ja, die Ukrainer sind gute Flüchtlinge, weil da kommen ja nur die Frauen und nicht die faulen Männer, die hier uns auf der Tasche liegen wollen?
Ah, ich würde ihn erstmal fragen, ob er jetzt Lust hat auf eine Aufklärungsstunde, weil das würde dann den Rahmen sprengen. Also ist es ja auch nicht so, dass diese Menschen, die hinkommen, aus nicht-europäischen Ländern faul sind. Es ist ja auch oft so daran gebunden, was für lebensweltliche Grenzen den Menschen hier durch das Asylrecht gelegt wurde. Ich habe Menschen betreut, die hatten keine Arbeitserlaubnis, beziehungsweise vielleicht 3 Monate und dann findet man einen Arbeitgeber, der die 3 Monate einstellt. Das heißt, es gibt so viele, also es ist Halbwissen, es ist gefährliches Halbwissen, weil das stimmt so nicht. Es gibt Menschen, die wollen arbeiten gehen, die dürfen einfach nicht arbeiten gehen, aufgrund des Asylrechts. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ich würde vielleicht gegenfragen, was für ihn, also ob es einen Unterschied macht, wo die Bomben fallen. So.
Ich bin die Arschperson.
Ja.
Ja, macht schon einen Unterschied. Also, was habe ich denn damit zu tun, dass irgendwie im Afghanistan jetzt die Taliban wieder gewonnen hat? Das ist doch nicht mein Problem, dass die da jetzt da schon seit 100.000 Jahren, die sind ja so, die haben ja immer Krieg. Das sind die ja eigentlich gewöhnt, da können die auch in ihrem Land bleiben. In der Ukraine allerdings, das sind ja unsere geliebten Nachbarn und Russland ist ja auch eine Bedrohung automatisch dann für mich. Deswegen so. Das ist das Argument. Ich bin da die Arschperson.
Okay, aber Arschperson heute. Heute ist kein guter Tag, würde ich sagen. Arschperson. Heute bin ich nicht so souverän wie sonst. Nee, aber ich würde ihn vielleicht einfach gar nicht irgendwie gegen argumentieren wollen, weil ich glaube, ich in dieser Arschperson keine Hoffnung sehe. Aber ich würde vielleicht fragen, ob er sich einfach, warum er sich den Menschen näher fühlt, die aus der Ukraine kommen. Es ist ja auch ein interessantes Ding für sich, also warum es so ist. Ich finde, man muss es ja auch nicht immer zwangsläufig verurteilen. Ich finde, man muss es nur verurteilen, wenn man das andere Verbrechen, was mit den anderen Menschen passiert, ignoriert. Dann ist es, dass sich jemand näher fühlt zu den Menschen aus Ukraine, finde ich nicht, also es ist okay. Das ist in Ordnung, wenn jemand sagt, okay, ey, das geht mir voll nah, ey, jeder hat so seine Gefühle, das hat auch so seine Berechtigung. Aber wenn wir auf der anderen Seite das andere ignorieren, da stellt man sich die Frage, wie geht das? Also wie passt das dann zusammen? Weil das ist doch dasselbe Leid. Und das sind dieselben russischen Bomben, die in Syrien damals eingeschlagen haben. Warum hat da dann niemand was gesagt? So. Und wir haben als Deutschland Russland weiterhin finanziert. Ne? Also.
Ja, ja. Nicht nur Deutschland.
Ja, aber ich meine,
und auch andere Seiten mitfinanziert. Also dieser Syrien-Konflikt ist in seiner Komplexität sehr schwierig, wer da eigentlich der Bösewicht an der Stelle ist. Haben Menschen ein begrenztes Kapital, Mitleid zu haben? Also wenn wir Mitleid als wie Geld in einem Portemonnaie, haben wir eine begrenzte Anzahl Mitleid? Oder können wir unendlich lange Mitleid haben und auch Hilfsbereitschaft dadurch haben?
Nö. Sollten wir auch nicht. Ist vielleicht auch ungesund manchmal. Ich glaube, je nach Ressourcen und Eigenkapazität sollte man handeln. Bei mir ist es zum Beispiel so, das ist auch mit meinem Job ja oft so, ne? Also der erste Tag zum Beispiel in der Flüchtlingsunterkunft, mich haben die Sachen unfassbar mitgenommen. Ich war sehr, sehr traurig, als ich das auch miterlebt habe, dass Familien einfach mitten in der Nacht abgeschoben wurden und ich das morgens um 6:30, als ich da ankam, erfahren musste und so weiter. Sowas hat mich extrem mitgenommen. Man wird mit der Zeit, dann denkt man sich so, okay, meine Empathie reicht bis dahin, dass ich handlungsfähig bin, aber nicht, dass es mich lähmt, dass ich so viel Mitleid habe. Das haben wir, glaube ich, alle gehabt, als dieser Krieg angefangen hat im Fernsehen. Wir haben alle, glaube ich, Nachrichten gesuchtet und waren komplett drin, bis wir irgendwie gemerkt haben, ey, boah, ich kann das nicht mehr, ich kann das einfach nicht mehr lesen. Und das ist auch okay. Also es ist auch okay zu sagen, ich, das ist hier, bis hierhin ist meine Grenze. Weil ab dann ist man, glaube ich, auch gar nicht mehr handlungsfähig. Ich glaube, man muss sich selber auch, also ein gesunder Egoismus ist gar nicht so schlecht, dass man sagt, okay, ich muss auch jetzt mal auf mich achten. Man kann Mitleid haben, aber Mitleid bringt den Menschen in dem Sinne auch einfach nichts. Das sage ich ja auch immer. Ja, es ist okay, es ist auch nett und so. Man kann Mitgefühl zeigen und dieses Mitgefühl sorgt auch dafür, dass man vielleicht hilft und handelt und aktiv dann sich einbringt. Auch wenn, weißt du, die Leute haben vielleicht auch ein abstraktes Bild davon, wie helfe ich, was mache ich und so. Das ist eine ganz, also du kannst immer helfen. Du kannst in eine Flüchtlingsunterkunft gehen und sagen, hey, kann ich vielleicht hier ein Kind irgendwie eine Stunde, weiß nicht, Nachhilfe geben? Schon ein kleiner Schritt. Da kannst du trotzdem schon was machen, so.
Ich habe immer überlegt, dass also es gibt ja das freiwillige soziale Jahr, dass ich bin, da bin ich ein bisschen strenger für so verpflichtend. Also ich will auf gar keinen Fall die Wehrpflicht wieder haben, wo es auch einen guten Vorteil einer Wehrpflicht im Übrigen gibt, nämlich dadurch, dass die Gesamtgesellschaft Teil der Bundeswehr wird, du nicht mehr so viele Sprallos hast. Ja, ja. Also dass du einfach auch mal einen ganz normalen hast, der sagt, oh, ich war zu faul, irgendwie Zivi zu werden, und dass du so ein bisschen das mischt. Aber das ist der einzige Vorteil, den ich an der Wehrpflicht sehe.
Ja.
Aber den Zivildienst, den finde ich verpflichtend für beide Geschlechter super. Und wenn Teil davon ist, mach mal 3 Monate Geflüchtetenheim.
Ich sage immer, alle Leute, bevor die einen Job machen, studiert mal soziale Arbeit. Mach das mal oder halt, wie du es sagst. Ich glaube, das öffnet einfach so ein bisschen den Blickwinkel und irgendwie die Perspektive auf die Dinge. Und ich glaube, dass auch Empathie auch nicht immer einfach so da ist. Das entwickelt sich ja auch dadurch, dass du dich selber dann dadurch auch kennenlernst. Also Empathie entsteht ja auch dadurch, dass du dich selber gut kennst. Und wenn du dich in die Situation hineinversetzen kannst, so zum Beispiel, wenn du von deinen Reisen berichtest, ist es ja auch so, du merkst, was es mit dir gemacht hat. Mhm. Und dann kannst du dieses Gefühl ja auch für die Person dann entgegenbringen. Und ich glaube, das kann man erlernen, indem man eben hinguckt. Und das ist ja auch das, was ich immer sage, guckt hin. Weil Ignoranz, also alles ist eine Entscheidung im Leben. Und Ignoranz ist eine Entscheidung gegen die Solidarität. Das ist einfach so. Das ist in dem Moment, entscheidest du, okay, nee, das interessiert mich nicht, dann soll die Person leiden und macht uns das wirklich glücklich? So? Macht mich das wirklich glücklich, dass ich dann ein gutes Leben führe, aber ich weiß, dass auf der anderen Seite der Welt die Menschen hungern oder hier in Deutschland die Menschen auf der Straße sogar hungern? So, und ja, jetzt habe ich den Faden verloren.
Ist das Ziel für dich der Bundestag? Um das, was du, dieses sehr humanistische Weltbild, was du dort hast. Also der deutschen Politik fehlt tatsächlich ein Humanismus.
Voll. Das dem ganzen Land fehlt, humanistischer zu denken. Wir haben es verlernt. Wir haben es auf jeden Fall verlernt.
An welcher Stelle? Wo? Also warte, lass erst die Frage beantworten. Okay. Ist das Ziel von dir, dass du eben dieses humanistische, sehr schöne Weltbild in den Bundestag trägst?
Ich glaube, dass ich in den Bundestag... Also, nee, ich glaube, mein Ziel generell ist so vielen, ich würde das so sagen, mein Ziel ist es, so vielen Menschen wie möglich helfen zu können, bevor ich hier gehe. Das ist so mein Ziel, würde ich sagen.
Ah, du bist noch so jung, das klingt irgendwie so.
Nee, ich gehe noch nicht, die Welt braucht mich noch, das weiß ich auch.
Das klingt irgendwie so, weißt du, wenn du so mit so alten Schauspielern, so einfilmen, bevor ich gehe.
Nein, aber trotzdem, man weiß ja trotzdem nicht, wie lange man lebt und so, aber es ist ja dennoch so, dass ich, ich glaube, ich bleibe auch noch lange, weil ich habe noch viel zu tun und so. Aber das Ding ist, dass ich sonst für mich persönlich einfach, ich hatte halt viele Lebenskrisen und auch schwere Momente in meinem Leben. Meine Mutter war auch schwer krank und so. Ich habe mich halt sehr viel mit den Themen beschäftigt. Was erfüllt uns eigentlich und wofür müssen wir eigentlich dankbar sein und so weiter. Und das überträgt sich auch alles natürlich auch ein bisschen auf mein politisches Bild, weil ich merke, ey, was brauchen wir denn eigentlich so krass, um glücklich zu sein? Die Erde bietet uns eigentlich allen genug. Wir haben eigentlich alle genug, um davon schöpfen zu können. Eigentlich muss keiner hungern in Afrika und wir müssen hier nicht im Überfluss ertrinken. Eigentlich nicht. Aber dafür muss sich jeder Mensch kritisch hinterfragen. Und das ist ja auch irgendwo auch Bildung. Also Bildung ist ja jetzt auch nicht nur, dass wir sagen, jo, wir haben hier, wir können hier Abi machen und dann gehen wir studieren und so, sondern Bildung ist, sich das Recht zu nehmen oder irgendwie den Mut zu haben, mutig zu sein, Dinge zu hinterfragen. So. Und deswegen würde ich sagen, also mein Ziel, so vielen Menschen wie möglich zu helfen, Aber es ist eine Utopie, dass ich mich auf die Straße setze und gegen dieses Scheißsystem rebelliere. Und als einzelne Person kann ich dadurch nichts bewegen, weil die Welt dreht sich weiter. Aber über die Politik kann ich sicherlich was ändern. Und das ist, deswegen ist der Weg, wird mich hoffentlich dorthin führen. Ob ich mich dadurch quälen kann innerhalb der Partei, weiß man noch nicht.
Ich habe noch so drei kleine Fragen zum Ende hin. Du hast dich mit Markus Lanz angelegt.
Ja, ein bisschen.
Was ist da passiert? Ich habe die Sendung, ich habe es vorhin nur kurz gelesen, wollte es eigentlich nochmal schnell gucken und finde es immer gut, wenn sich Leute mit Markus Lanz anlegen.
Das war ja gar nicht mein Plan. Ich habe das auch gar nicht erwartet. Ich war nach der Sendung auch so, dass ich dachte, was ist denn da jetzt passiert? Also ich habe da auch meinen Bruder angerufen, meinte so, keine Ahnung, warum das jetzt so ausgeartet ist. Aber ich musste Menschenwürde verteidigen und ich wurde da eingeladen als grüne Politiker, weil ich ja auf dem Länderrat in Berlin damals vor den Koalitionsverhandlungen halt gesagt habe, ey Leute, was ist das hier jetzt für ein Sondierungspapier? Wo bekämpfen wir hier wirklich Armut? War absolut FDP-lastig. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass es live übertragen wird und so. Ne? Ich hatte keine Ahnung, wollte die Rede eigentlich gar nicht halten. Aber ich war halt so sauer auf die Grünen, weil eben dieser... ich mir so vorkam, Leute, warum feiern wir uns so krass? Das ist scheiße, was da drauf steht. Man hätte auch sagen können, ja, okay, Leute, wir konnten nicht so viel rausholen. Wir sind halt drei Parteien. Sorry, kacke gelaufen. Da hätte ich vielleicht gesagt, okay, Leute, ihr seid auch nur Menschen. Aber dass man sich dann so feiert für das Ergebnis, das hat mich aufgeregt. Und dann habe ich in dem Moment dann die Rede gehalten, dann kam ich halt zu Lanz. So, und dann saß ich da und dann durfte ich von meiner sozialen Arbeit berichten. Und dann, Gerhard Baum war ja auch da. Und ich hatte das Gefühl, ich muss die ganze Zeit die Menschenwürde verteidigen und meine Erfahrung. Und dann hatte er auf das bedingungslose Grundeinkommen, hat er mich darauf angesprochen. Ich habe gesagt, ja klar, ich bin dafür, weil ich glaube, dass den Menschen eine Sicherheit in diesem Land halt auch fehlt. Und das reicht auch nicht nur mit Hartz IV, dass wir da irgendwie, weiß nicht, dass die Leute 500€, 600€ haben und irgendwelche Sanktionen kriegen und jeden Tag Angst haben, ob sie ihr Geld kriegen oder nicht. Und da wollte er mich in so eine Ecke drängen.
Was sind für eine Ecke?
Ja, dann meinte er so, ja, wie viel denn und so. Da habe ich gesagt, ja, weiß ich nicht. Also ehrlich gesagt müsste man das kalkulieren, ne? So wie viel ein Mensch wirklich, und das habe ich noch nicht im Kopf.
Ja.
So, und dann meinte ich so, 1500 netto wäre ich dabei. Müsste man nochmal nachrechnen, aber und dann fing er an mit Gerhard Baum und irgendwie mich, also darüber zu lachen und so. Und dann war ich einfach sauer, weil ich dachte, ey Leute, ihr habt doch gar keine Ahnung, wie es sich anfühlt, nichts zu essen zu haben oder wirklich darüber nachzudenken, ob ich morgen noch 1€ habe oder 10€. Ihr habt die Konten voll, regt mich nicht hier auf. Und dann ging das halt so hin und her. Dann haben wir uns ein bisschen gestritten. Aber nach der Sendung kam er nochmal zu mir und meinte so, ja, alles cool.
Der ist ja sehr nett. Er ist
auch ein sehr netter Mensch.
Der ist einmal der Moderator.
Ja.
Der so,
genau.
Und er ist hinter der Bühne ein ganz anderer Mensch.
Ja.
Also auch nicht jetzt, ich würde jetzt nicht mit ihm 14 Tage Urlaub machen, aber er ist auf jeden Fall eine sehr interessante Person.
Ja, voll. Ich wusste ja auch, es ist ja auch, also man muss sich auch davor, wenn man das annimmt und sagt, okay, Markus Lanz, mir wurde erst danach auch klar, okay, ich war bei Markus Lanz, krass.
Ist schon krass.
Ist schon nicht ohne irgendwie, ich bin einfach hingegangen, dachte mir so, okay, weil ich hatte davor keine Erfahrung irgendwie im Fernsehen oder so. Und man muss dann damit auch rechnen, dass man natürlich auch vielleicht fertig gemacht wird. Aber was mich halt stört, ist diese Kultur in dieser Sendung, dass man halt nicht aussprechen darf.
Ja.
Und das nervt mich, vor allem, wenn ich dann als Frau dort sitze neben Gerhard Baum und Herrn Lanz und die beiden die ganze Zeit da reden und ich kam nicht zu Wort. Und das hat mich einfach, ich war auch am Ende ein bisschen wütend dann.
Woher hast du das Selbstbewusstsein, so direkt bei Markus Lanz, 7 Millionen 70-Jährige gucken dir dann dabei zu, während du dich dort irgendwie aufregst. Woher kommt das Selbstbewusstsein? Also ich kann mich erinnern, ich war bei meinem ersten Lanz-Auftritt, habe ich wirklich, also ich hatte so eine Angst. Und ich war dort wegen eines sexistischen Buchs als Gast eingeladen.
Ja.
Zu dem Zeitpunkt war es noch kein sexistisches Buch.
Ja.
Und ich hatte so eine Angst davor. Und du scheinst da aber so ganz selbstbewusst und souverän.
Weißt du, ich glaube, ich blende das immer so ein bisschen aus, dass ich denke, okay, also wir sind halt alle nur Menschen. So, das ist, glaube ich, so mein Grundeinstellung. Ich glaube, uns treiben dieselben Dinge manchmal an. Wir sind alle mal traurig. Wir sind alle gleich, Menschen halt. Also warum sollte ich mich jetzt davor fürchten in dem Sinne? Was halt krass ist, was ich unterschätzt habe, waren die rechten Hetze danach. Also das habe ich unterschätzt. Das hat mich schon so ein bisschen, das fand ich krass. Tatsächlich Twitter ist ja sowieso eine World für sich.
Würde ich einfach.
Habe ich auch ausgemacht. Ja. Dachte so, okay Leute, komm, ich ziehe mir das nicht rein. Ich habe auch viel mehr Zuspruch bekommen als Hetze tatsächlich. Ja. Und ansonsten, ich habe halt immer in dieser Flüchtlingsunterkunft, als ich ja gearbeitet habe, dachte ich so, boah, irgendwann will ich mal den Raum dafür haben oder irgendwann die Bühne haben, wo ich mal das sagen kann, dass wir die Menschen sterben lassen im Mittelmeer oder, keine Ahnung, dass die Leute, die Hartz IV kriegen, einfach am Arsch sind. Irgendwann will ich mal das sagen können. Und dann kam dieser Moment und ich habe mich, glaube ich, mehr darauf fokussiert und habe mich gefreut, darüber reden zu können, als dass ich jetzt irgendwie Angst hatte dann darüber. Und ich glaube, dass jeder Mensch, der was finden will und urteilen möchte über Menschen, der findet auch was. Egal, ob ich jetzt alles da perfekt gesagt hätte oder nicht.
Ich glaube, und das ist das Krasse auch an der neuen Generation von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, egal womit. Der Perfektionismus, also mach deine Sache gut,
ja,
aber versuch das, was du tust, nicht perfekt darzustellen. Das ist neu. Also, dass Leute einfach sagen, du, ich mache hier meine Sache, so arbeite jetzt zum Beispiel ich auch, ich mache hier meine Arbeit, mein Journalismus. Das muss nicht so sein, wie sich Leute, die jetzt 50 sind, vorstellen, wie richtiger Journalismus zu sein hat, sondern das ist so ist es eben.
So. Es ist aber auch so ein Ding, diese Cancel Culture und so, das ist auch genau richtig und wichtig, dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, aber genauso wichtig ist es, dass wir das Verzeihen auch mal lernen müssen, dass es auch okay ist, dass die Menschen mal Scheiße labern oder mal, also außer wenn es um rassistische Themen und so weiter geht, aber dass man auch sagen kann, okay, oder auch dieses Umdenken.
Ja, warte, also natürlich, es geht nicht darum, wenn jemand sich rassistisch äußert, geht es nicht darum zu sagen, ist schon okay, aber es ist, wenn wir den Menschen so sehr verschrecken, radikalisieren wir ihn einfach nur noch mehr.
Ja, argumentativ dagegen zu steuern und so, das ist dann wichtig und nicht direkt. Also das ist das Gefährliche daran, die Leute dann direkt in den Schublade zu stecken und zu sagen, boah, ey, krass, dass du so und so drauf bist, anstatt zu sagen, hey, hast du mal drüber nachgedacht oder versuch das mal aus der Perspektive zu betrachten. Vielleicht leuchtet dir das dann halt mehr ein. Ich glaube, das ist dann ein Gespräch auf Augenhöhe, anstatt direkt zu verurteilen, weil dann ist man ja eigentlich auch nicht besser, wenn man den Menschen dann auch wieder verurteilt. Aber ich glaube, so generell in Deutschland ist es immer so eine, ich weiß nicht, ob das auch woanders ist, aber jedenfalls lebe ich hier und das nehme ich dann hier halt wahr, dieses verzeihen können und auch mal zuzugeben, dass man mal einen Fehler gemacht hat. Ey, auch Menschen in der Politik, wir sind halt Menschen.
Ja.
Das sind Menschen, die in der Politik sind, auch wenn die im Fernsehen sind. Ich sehe die ja dann auch auf dem Länderrat und so. Denke ich so, ja krass, sind halt einfach ganz normale Menschen, so wie du und ich. Das ist auch okay, wenn die mal fertig sind. Die haben so viel Druck und so viele Entscheidungssituationen. Das ist auch nicht einfach. Die haben auch ihre Familien und so. Außer wenn es um die Rettung von Menschenleben und die Verletzung von Menschenrechten geht.
Da bin ich leider, ich versuche gerade jetzt hier so ein Schlusswort zu finden, wo wir ein bisschen fröhlicher rausgehen können, aber es geht nicht. Aber ich habe da tatsächlich den Glauben an die Menschheit verloren. Also ich habe, ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden, solidarische Wesen zu sein. Wir sind solidarisch in einem sehr kleinen Rahmen, einem sehr eng gesteckten Rahmen, der sogar meistens nicht weiter als bis unsere Familie reicht. Und dann gibt es eben Ausnahmepersonen wie dich, die dann eben zum Beruf Solidarität haben. Aber wir werden es nicht schaffen, weil es auch nicht eben, was du meinst am Anfang des Gesprächs, also es ist halt kein deutsches Problem, es ist ein globales Problem.
Ja.
Also jedes Land hat das. Du hast, egal wo du auf der Welt bist, ob es das Nachbardorf ist, was scheiße ist, und wenn jemand mal aus dem Nachbardorf rüberkommt, dann bringen wir den um. Ich meine, das hast du ja auch in Deutschland. Also ich glaube, Bochum hast wahrscheinlich irgendeine andere Stadt, die genauso aussieht wie Bochum. Essen?
Ja, kann schon sein.
Genau, also das ist dann immer witzig, zeigt aber letztendlich nur, dass wir überall in jeder Sparte gibt es immer ein Ausgrenzen, um sich selber stärker zu fühlen. Und ich weiß nicht, das ist für mich scheint es als unüberwindbar.
Es ist schon, man kann es schon überwinden, indem man vielleicht in der Schule schon früh anfängt. Das hat auch viel mit unserem Bildungssystem zu tun, wir lernen das, wir fangen an, wir gehen in die Schule und wir werden defizitorientiert, wird alles betrachtet, alles geht nur um Leistung, wer ist besser und hier Ellbogen rausfahren, du musst krasser sein, du musst das machen und so, aber auf den wahren Kern und auf das Selbstwertgefühl der Kinder, ich glaube, wenn wir unseren Selbstwert auch pushen, dann glaube ich auch nicht, dass ich unbedingt Hass entwickeln muss gegenüber anderen Menschen, weil ich gar nicht dann diese Leere habe, stimmt, das füllen zu müssen, indem ich meine eigene Unzufriedenheit auf andere Menschen projiziere. Das ist ja auch, das fängt ja, also das ist ja auch nicht so schwer, das zu verstehen. Also nee, weißt du, theoretisch kann, also fängt das in der Schule an, und wenn die Eltern das zu Hause verkacken, ey, dann müssen die Lehrer und Lehrerinnen, die haben so eine immense Rolle in unserer Gesellschaft, müssen das dann übernehmen.
Ja.
So, und
jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage.
Ja.
Deine Eltern.
Ja.
Wollten die eigentlich, dass du das tust, was du tust, oder hätten die sich gewünscht, dass du so wie alle Eltern Lehrer, also Lehrerin, Ingenieurin oder, ja nee, eigentlich sind das die beiden Berufe, die BWLerin vielleicht noch wirst. Also weil deine Eltern waren, ach toll, unser Kind macht soziale Arbeit, na mega.
Also ich habe meiner Mama auch viel nicht erzählt, was in der Unterkunft passiert ist, damit sie sich nicht so viele Sorgen macht tatsächlich. Sie sagt auch heute noch, wenn ich ein paar Sachen erzähle, sagt die so, boah, wie, also, was machst du denn da? Also, pass auf dich auf und so. Die hat ja dann auch immer so Angst um mich. Und ich denke so, Mama, ey, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich auf dich eher aufpassen muss. Aber ich fand den Job als Lehrerin gar nicht so schlecht.
Ach so,
ich hatte mich darauf beworben tatsächlich.
Okay.
Ich finde, Lehrer sein oder Lehrerin sein ist schon eine coole Sache. Du hast einen Einfluss, und also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du dich zurückerinnerst, die Lehrer oder Lehrerin waren die coolsten, die einem vom Leben erzählt haben, und irgendwie, es gab prägende Leute, und ich glaube, du kannst sehr prägend sein im Leben von Kindern, wenn die das von zu Hause halt nicht haben. Das fand ich dann ganz interessant eigentlich. Und das fanden meine Eltern natürlich toll. Die meinten so, ja klar, mach das und so. Und dann kam aber soziale Arbeit, und dann habe ich gesagt, Leute, ich will doch soziale Arbeit. Aber dann war die Akzeptanz eigentlich da. Die wussten, okay, das bist du, das passt zu dir.
Das Kind haben wir verloren an die Solidarität.
Egal, scheiß drauf, dann hilft sie anderen Leuten. Nee, aber
wenigstens nimmt sie keine Drogen.
Genau, sie ist jetzt aufgeklärt. Nee, aber die sind da. Ich glaube, die sehen auch, dass mir das viel gibt und dass ich das gerne mache.
Vielen Dank, dass du mein Gast warst, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch an dich nochmal die Entschuldigung,
danke,
dass es so chaotisch war mit draußen Sturm, dann Regen, witzig, dann drin, und jetzt, hier ist richtig, ich höre es ja auf dem Kopfhörer, perfekte Tonqualität, vielleicht sollte man doch eher drinnen das machen, aber ich sitze immer lieber draußen,
ja, voll,
weil hier drin ist es halt so studiomäßig und dann unterhält man sich so anders nochmal, aber obwohl das jetzt ging am
es
Ende.
Es ging, ich fand es angenehm. Kennst du es ja bestimmt, wenn du dich mit manchen Menschen, hast du auch immer so ein, ist auch so eine komische Energie manchmal,
ja,
aber ich fand es angenehm.
Ja.
Danke.
Wenn ich Neonazi wäre, vielleicht wäre es dann ein bisschen.
Nee, dann wäre was anderes passiert.
Ja, denke ich auch. Vielen Dank, dass du da warst.
Okay, jo, danke auch.